Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ein Campingplatz liegt erst dann vor, wenn ich mehr als 5 Plätze habe. Dann muss ich ganz besondere Anforderungen nochmal erfüllen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen keine Baugenehmigung bräuchte, auch eben nur für 1, 2, 3 oder 4 Stellplätze. Das ist die Auffassung unseres Ministeriums.
Morgen, morgen, verehrte Tiny House-Enthusiasten. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und andererseits heißt es auch wieder, es gibt Dinge, die gibt's gar nicht. Heute wollen wir uns mit genau so einem kuriosen Fall näher beschäftigen. Ärger mit Tiny Houses und Wohnwagen auf Bauernhöfen in Schleswig-Holstein. Das Kieler Innenministerium spielt Dienst nach Vorschrift und der Bauernverband Schleswig-Holstein sagt, so kann es nicht weitergehen. Darüber möchte ich mit der Rechtsanwältin Lena Preisler-Jebe vom Bauernverband Schleswig-Holstein sprechen. Moin, Frau Preisler-Jebe.
Ja, moin aus Rendsburg. Guten Morgen.
Es ist wunderschön. Im Norddeutschen kann man mit Morgen sich begrüßen. Also aus Rendsburg, direkt am Nord-Ostsee-Kanal, einem der meistbefahrensten Wasserstrecken der Welt. Ich habe übrigens in Rendsburg-Hohn im Luftwaffengeschwader gearbeitet, deswegen kenne ich Rendsburg sehr, sehr gut. Das nebenbei. Frau Preisler-Jebe, Sie haben ein bemerkenswertes Interview der Kieler Nachrichten gegeben, weshalb wir zusammengekommen sind. Und Sie haben ein großes Problem. Sie sind in einem Bundesland touristisch hochgradig aktiv, mehr umschlungen, Nord- und Ostsee. Davon lebt das Land. Und Sie sagen, Tourismus ist was Tolles und möglichst auf den Bauernhöfen, aber es geht anscheinend nicht. Was ist bei Ihnen los, Frau Preisler-Jebe?
Ja, so ist es. Wir sehen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe zunehmend gerne als zweites Standbein, quasi als weitere Einkommensquelle, den Tourismus ausbauen wollen in einem Land, wie Sie schon sagen, das bislang auch schon touristisch stark geprägt ist, aber wo ganz großes Potenzial noch besteht. Und was wir sehen ist, dass zumindest zeigt meine Beratung intensiv, an die Grenze stoßen und die Bauämter häufig große Probleme aufwerfen, wo eigentlich keine Probleme sein sollten. Es ganz schwierig wird, eben diese touristischen Ziele zu ermöglichen.
Aber es gibt doch also den Hinweis, Ferien auf dem Bauernhof, das ist doch etwas mittlerweile sehr Alltägliches. Warum nicht in Schleswig-Holstein?
Naja, es ist schon alltäglich und wir sehen ja auch, dass wir ein Zusammenspiel haben zwischen Landwirtschaft und Tourismus und eben Stärkung des Binnenlandes. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe bei uns in Schleswig-Holstein. Die touristischen Gebiete sind natürlich an den Stränden und an den Meeren Nord- und Ostsee, aber es geht darum, das Binnenland zu stärken und dort auszubauen. Und das große Thema ist aber das, was die Bauämter verfolgen, dass sie sagen, naja, das ist der Außenbereich, das ist unbebauter Bereich. Wir wollen die Landschaft schonen, wir wollen die Natur schonen und wir wollen nicht, dass da in irgendeiner Form noch ein Zubau erfolgt. Mhm. Worüber reden wir aber? Wir reden darüber, dass die landwirtschaftlichen Betriebe gerne Campingplätze in ganz, ganz kleiner Form erstellen möchten. Das heißt, 1, 2 Zelte, die dort für ein paar Wochen im Jahr stehen, um vor allem den Radtourismus zu fördern. Denn die Radfahrer kommen vorbei, haben ihre Strecken, brauchen nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Das ist ein Riesenpotenzial. Mit einem nur minimalen Eingriff in Natur und Landschaft, wenn dort ein kleines Zelt steht. Da wird ja nicht mal der Boden irgendwie verändert in einer Form. Aber unser Ministerium in Kiel sagt, selbst dafür, dass du da nur ein kleines Zelt aufstellst oder nur kurzzeitig ein Wohnmobil oder Wohnwagen steht, brauchst du eine Baugenehmigung. Und dann müssen wir uns an der Stelle mal fragen, eine Baugenehmigung erfordert einen Bauantrag, erfordert einen statischen Nachweis. Da führen wir das ad absurdum, eine Statik für ein Zelt anzufordern. Wir brauchen einen Prüfingenieur für Brandschutz, um zu schauen, ob auch die Brandschutzanforderungen alle eingehalten sind. Wir brauchen einen Architekten als Bauvorlageberechtigten, der einen Lageplan erstellt, der Zeichnungen erstellt und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss theoretisch in Schleswig-Holstein, um 1 oder 2 Zelte am landwirtschaftlichen Betrieb aufzustellen, einen Bauantrag mit Kosten von 5.000 bis 10.000 Euro stellen. Wo kommen wir denn dahin?
Das weiß ich auch noch nicht genau, wo wir hinkommen. Aber wo wir sind, ist tatsächlich ein echtes Problem. Nun weiß ich natürlich auch, dass auch die schleswig-holsteinische Campingplatzverordnung ab 3 Campingplätze eigentlich erst einen Campingplatz beantragen muss. Was ist mit 1 oder 2? Das wird doch in vielen Bundesländern ganz anders gehandhabt. Ja. Ich sehe das in Bayern haben die eine Kleinstcampingplatzregelung. Wo ist der Unterschied zu Schleswig-Holstein?
Es ist so, dass wir einmal trennen müssen zwischen der Landesbauordnung, die immer klar sagt, wann ich eine Baugenehmigung für etwas brauche. Und dann haben wir unterhalb dieser Landesbauordnung Vollzugsanweisungen und Erlasse. Und dazu gehört auch diese Campingplatzverordnung. Mhm. Unsere Landesbauordnung sagt, dass eine bauliche Anlage vorliegt, wenn ich einen Campingplatz habe, ohne dass da die Anzahl der Plätze irgendwie definiert wäre. Darunter rechtlich muss ich jetzt betrachten, was sagt die Campingplatzverordnung. Die sagt, ein Campingplatz liegt erst dann vor, wenn ich nicht 3, sondern 5, also mehr als 5 Plätze habe. Dann muss ich ganz besondere Anforderungen nochmal erfüllen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen keine Baugenehmigung bräuchte, auch eben nur für 1, 2, 3 oder 4 Stellplätze. Ja. Das ist die Auffassung unseres Ministeriums, die sagt, eine bauliche Anlage ist jeder Campingplatz, egal wie groß er ist. Und deswegen brauche ich dafür eine Baugenehmigung, Punkt. Und selbst wenn das rechtlich nicht haltbar wäre, sagen wir einfach, dass ein Zeltplatz ein Abstellplatz ist und der Abstellplatz ist auch eine bauliche Anlage und muss genehmigt werden per Baugenehmigung. Und dann sind wir quasi am Ende immer da, dass wir eine Baugenehmigung brauchen. Warum macht man das Ganze? Der Grund dahinter ist gar nicht unbedingt die Brandschutzfrage oder die Statik oder was auch immer. Der Grund dafür ist der, dass man eben verhindern möchte und beziehungsweise beaufsichtigen möchte, was da draußen passiert und Angst hat, dass die landwirtschaftlichen Betriebe demnächst 10 oder 20 Stellplätze da haben für Wohnmobile und so weiter. Man will also quasi diese Kontrolle behalten, die in Corona-Zeiten ein bisschen ausgeufert ist beziehungsweise entglitten ist. Denn in der Corona-Zeit ist die touristische Nachfrage erheblich gestiegen, was solche Plätze angeht. Und da hat das Ministerium gesagt, oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass das jetzt hier nicht zu viel wird und der heilige Außenbereich nicht zersiedelt wird. Das ist immer das große Dramathema. Deswegen überprüfen wir jetzt nochmal und schauen jetzt nochmal ganz genau, was los ist. Die Baugenehmigung brauchte man eigentlich immer schon. Angeblich. Meine rechtliche Auffassung ist eine andere, weil ich sage, lass uns doch die Campingplatzverordnung darunter ziehen und sagen, erst ab 5 oder 6 Plätzen brauche ich es. Weil das ja quasi eine Legaldefinition auch des Campingplatzes in der Landesbauordnung sein müsste. Das ist aber eben meine Meinung und die Meinung des Ministeriums ist eine andere. Und jetzt sagt man, wir wollen endlich Rechtssicherheit und das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, das war unter der Hand. Das ist alles jetzt in Schwarznutzung. Jetzt wollen wir das alles überprüfen. Ihr hättet eigentlich längst eine Baugenehmigung gebraucht. Bislang ist es aber nicht aufgefallen. Aber jetzt wollen wir das überprüfen und jetzt müsst ihr bitte alle nachgenehmigen lassen.
Also jetzt muss ich natürlich zwischenhaken, weil das ist, wenn Sie sagen, rechtlich sauber alles ordentlich zu machen. Wir wissen doch alle und es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass auf alten Bauernhöfen wilde Kommunen aufgebaut werden, die nicht legal gebaut werden. Da leben die Leute, hausen sie ökologisch nachhaltig mit diesen schönen Sprüchen. Auf Campingplätzen, ich nehme ausdrücklich namentlich den Landkreis Segeberg, wo wir wissen, dass mehrere Campingplätze mit Hunderten von Menschen, die dort hausen, in slum-ähnlichen Verhältnissen, illegal, Landrat weiß Bescheid, untere Bauaufsicht weiß Bescheid. Nun sagen Sie, aber die Bauernhöfe, die werden an die Kandare genommen. Wo ist der Unterschied? Das heißt, das Innenministerium, ich weiß ja, wie es ist, das Innenministerium, wenn Sie anfragen mit den Campingplätzen und den illegalen Bewohnern, das ist nicht unsere Sache, das muss der Landkreis machen. Der Landkreis redet sich raus, inklusive Landrat. Ja, wir richten uns nur nach den Vorschriften. Und bei euch wird es auch immer härter gehandhabt.
Ja, ich kann das letztlich natürlich auch nicht beantworten, warum da mit 2 Maß gemessen wird. Ich sehe nur durch meine Erfahrung und ich berate fast ausschließlich eben bauliche Projekte, also Bau- und Emissionsschutzrecht und Umnutzung, also zu Dauerwohnen und eben zu Feriennutzung. Und die Landwirtschaft ist stark in den Fokus geraten. Warum, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, es ist immer wieder diese Angst der Zersiedelung, die aber natürlich in diesen Fällen, die Sie ansprechen, genauso ein Thema sein muss. Selbstverständlich. Ja. Warum aber die Landwirtschaft da immer so gegängelt wird, es ist mir auch ein Rätsel.
Okay, also das war ja auch keine Frage, wo ich eine ernsthafte Antwort erwartet habe. Aber nein. Ich denke, es ist wichtig, also dabei den Finger in die Wunde zu legen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird und sich rausgeredet wird. Übrigens,
Und worüber reden wir dann? Nochmal, 2, 3 Stellplätze, kleine Stellplätze, wo entweder der Tourist selbst sein Zelt aufschlägt oder der Landwirt hat, es gibt ja wunderschöne Konzepte, da gibt es ja tolle Zelte. Aber es geht um einige wenige Wochen, die das Zelt dort aufgestellt wird. Und was ich aber noch einmal an der Stelle ergänzen will, auch Naturschutz ist ja ein Riesenthema. Und es ist ja gar keine Frage, dass die naturschutzrechtliche Genehmigung, die brauche ich, auch wenn ich keine Baugenehmigung möglicherweise dafür bräuchte. Die kann ich aber ja einhalten. Dann pflanzt der Landwirt da 3 Apfelbäume hin, schirmt das doch ein bisschen ab. Das ist überhaupt nichts, was die Landwirte nicht machen würden. Da gehen wir doch alle mit. Und damit sollte man doch, meine ich, eine Lösung finden. Und auch damit, dass wir sagen, der Landwirt als mündiger Bürger kann doch versichern, dass das nicht ausufert. Denn das ist auch klar, wir müssen noch einmal unterscheiden zwischen Bauordnungsrecht, also wann brauche ich eine Baugenehmigung, und Bauplanungsrecht, was darf ich wo überhaupt machen. Und im Außenbereich darf der Landwirt seine landwirtschaftlichen Projekte verwirklichen, aber er darf auch mitgezogene Nutzungen verwirklichen, das heißt etwas, was mit der Landwirtschaft in Verbindung steht. Und dazu gehört ein kleiner Platz, ein kleiner Abstellplatz für Campingwagen, für Zelte. Dazu gehört ein kleines Café möglicherweise. Dazu gehören also all die Dinge, die mit der Landwirtschaft verbunden sind. Und das ist ja auch das Ziel, was die Landwirte verfolgen, nämlich durch diesen kleinen Tourismus den Menschen die Landwirtschaft nahezubringen. Die Hühner morgens noch zu füttern, vielleicht den Stall mit auszumessen. Und das wollen die Menschen heutzutage. Die wollen das Originäre, das Authentische. Das ist ja das Konzept dahinter. Und das ist auch gesellschaftlich wichtig, diese Verknüpfung zu schaffen. Und das ist auch wichtig, weil wir zunehmend sehen, also 10% der Bevölkerung kann sich sehr, sehr gut vorstellen, Urlaub in Schleswig-Holstein zu machen, im Binnenland oder an der Küste. Und in den Zeiten, wo wir so steigende Kosten in der Gastronomie haben, in der Hotellerie, wo Urlaube im Ausland sehr, sehr teuer werden, ist es ein riesengroßes Potenzial, das wir ausschöpfen müssen. Das ist ja auch gut für die Gemeinde, das ist gut fürs Land.
Das wollte ich auch noch nebenbei erwähnen. Wir reden ja über Steuereinnahmen. Die Kommunen klagen, dass sie nicht genug Geld haben. Aber das ist natürlich das ganz Verrückte an der Geschichte. Nun wissen wir aber, bitte auch zum Verständnis für unsere Hörer, der Außenbereich ist ein Bereich, der sehr restriktiv gehandhabt wird. Letztendlich gibt es nur drei wichtige Bereiche. Landwirtschaft, Forst und Jagd, die eigentlich grundsätzlich zulässig sind. Selbst die Pferdetränke darf teilweise nicht aufgestellt werden. Nun kennen wir es aber auch, dass zumindest zwei Bereiche auch im Außenbereich genehmigungspflichtig sind. Das sind Campingplätze, die wir ansprachen, und auch Golfclubs. Ich kann das übrigens gerade bestätigen. Wir sind gerade in der Kampagne mit Golfclubs, die ganz andere Probleme haben. Da sind 25% aller Golfclubs in Deutschland sind insolvenzgefährdet. Und die haben Parkplätze, die haben Wohnmobilplätze. Und jetzt fragen wir, warum können wir nicht ein paar Übernachtungsmöglichkeiten in Form von Wohnanhängern aufstellen? Liebe Gemeinde, wollt ihr 5 bis 10 Hektar totes Land haben oder wollt ihr Steuereinnahmen zusätzlich haben? So argumentieren wir jetzt schon bei Golfclubs. Es muss doch verdammt nochmal möglich sein, auch zur Not eine relativ einfache, günstige Lösung zu kriegen. Und wenn es eine Mini-Campingplatz-Version ist oder so etwas, neben einem landwirtschaftlichen Betrieb, der selbstverständlich jetzt privilegiert ist für seinen Betrieb, aber dass man das einbauen könnte. Also das ist so meine Überzeugung. Die Frage ist natürlich, ob man möglicherweise was gemeinsam machen kann. Der Bauernverband Schleswig-Holstein, ich bin ja nebenbei auch noch Präsident des Bundesverbandes Mikrohaus, um da vielleicht mal gemeinsam was aktiv anzupacken. Weil ich halte es für sinnvoll und logisch und es ist nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass das einfach so verhindert wird.
Es ist richtig. Ich wollte eine kurze Information einschieben zu den Umsätzen. Gerne. Und den Möglichkeiten. Also wir haben jetzt schon Urlaub auf dem Bauernhof generiert, 35 Millionen Euro Umsatz im Jahr. 35 Millionen, das ist eine Wertschöpfung.
In Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein, das ist eine Einkommensmenge von 18 Millionen. So. Ja. Und das ist potenzierbar. Und wir sehen ja an den Statistiken, in den Nachfragen, in den Umfragen, dass das erheblich in den letzten 3 Jahren seit Corona gestiegen ist. Und das geht immer weiter nach oben. Was haben wir für ein Potenzial? Und was verbauen wir uns mit dem Argument, ja, der Außenbereich ist zu schützen. Das ist vollkommen klar. Aber wir zerstören ja keinen Boden, wir zerstören keine Natur. Das wird ja integriert. Die Plätze sind an der Hofstelle, die sollen ja nicht am See, an freier Fläche irgendwo um nichts entstehen.
Das ist einfach ganz deutlich, selbst die Erschließung, Strom, Wasser, Abwasser, der Hof hat ja alles vor Ort. Das heißt, man muss dann nur mal 50 Meter weiter buddeln, das ist doch nicht das Problem.
Und was ich auch noch ergänzen möchte, eben zu der Mündigkeit des Bürgers oder in dem Fall des Landwirts. Wir haben ja viele verfahrensfreie Vorhaben, die wir realisieren können in Schleswig-Holstein, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dazu gehört bei den Landwirten auch der Unterstellplatz oder der Schutzplatz für Tiere oder die Maschinenhalle. Wenn sie nicht zu groß wird, in einem gewissen Umfang ist die verfahrensfrei realisierbar, weil dem Bürger zugetraut wird, dass er selbst dafür sorgt, dass die Anforderungen eingehalten werden. Ich darf ein Spielgerüst, ich darf ein Kinderspielhaus aufbauen, darf ich alles machen. Aber es wird dem Landwirt nicht zugetraut, dass er im kleinen Umfang einen kleinen Zeltplatz oder Campingplatz schafft und das nicht ausufert. Da muss man den Daumen drauf haben und da muss das Bauamt die Baugenehmigung für erteilen, damit man ganz genau weiß, was da draußen passiert. Weil die Landwirte ja grundsätzlich nur Blödsinn anstellen da draußen.
Unbedingt, das muss man
festhalten. Diese Unterstellung lässt meinen Puls einigermaßen hochschlagen, muss ich ehrlich sagen.
Ist es nicht toll, wie wir uns gerade gegenseitig so richtig schön hochfahren? Ja. Aber nur, für welche Größenordnung plädieren Sie? Sie sagen jetzt 1, 2, 3 Zelte,
drei.
Campingplätze. Drei.
Das drei kannst du drei ist etwas, was überschaubar ist, was nicht zu groß wird. Die kann man in schönem Abstand aufstellen. Das ist ja immer der Maßstab mit der mitgezogenen Nutzung. Also was kann ich neben der Landwirtschaft noch machen, was aber einen Bezug zur Landwirtschaft hat und, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, optisch nicht zu groß wird. Es muss optisch untergeordnet bleiben. Bei drei Plätzen bin ich optisch untergeordnet. Das kann der Landwirt selbst regeln. Das können wir den Landwirten zutrauen. Dann gibt es dazu die naturschutzrechtliche Genehmigung, die erforderlich ist. Dafür werden ein paar Apfelbäume um diesen Platz gepflanzt. Und dann haben wir das Thema doch eigentlich abgearbeitet. Und dafür plädiert ja auch die FDP. Die hat eine Anfrage gestellt im Mai 2025. Da haben wir uns als Verband auch geäußert und an solchen Stellen können und müssen wir gut zusammenarbeiten. Da geht es nämlich genau darum, das Ganze zu, mein Lieblingswort, entbürokratisieren, einfacher zu machen für die Landwirte. Und da geht es genau um das Thema. Und wenn wir uns so nicht einigen können, dann muss es eine Anpassung der Landesbauordnung mit einer ausdrücklichen Öffnung geben. Auch das wäre möglich. Das ist natürlich ein Prozess, der ein Jahr dauern würde. Aber man könnte in der Landesbauordnung ausdrücklich verfahrensfrei stellen, Campingplätze für diese und jene Nutzung im Außenbereich, das wäre möglich. Oder einfach mal ein bisschen entspannt umgehen mit Normen im Verwaltungsrecht, die sehr dehnbar sind. Es ist einfach manchmal die Frage, wie ich es auslege. Wenn ich aber so engstirnig bin, dann lege ich es eben so aus, wie es jetzt gerade passiert.
Spannend ist übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, die Campingplatzverordnung ist ja gerade vor 3 Jahren, glaube ich, wieder novelliert worden. Und nebenbei war da ein Problem, das ich dann auch angesprochen habe, dass gleich in Paragraphen 1 bei der Definition für Wohnwagen und für Wochenendhäuser eine maximale Höhe von 3,30 Meter, glaube ich, gefordert worden ist. Wo ich dann sagte, wie kommt ihr denn darauf? Normalerweise wird unterschieden, Straßen zugelassen bis 4 Meter, wo dann also... Ich weiß ja, wie das war. Tatsächlich hat hier irgendjemand im Innenministerium einfach nur das Ganze zusammengepackt, weil er keine Ahnung hatte. Und dann hat sich auch selbst der Minister so rausgeredet. Das haben wir korrigiert. Dann hat aber der Campingplatzverband dann durchgesetzt, dass selbst unter Wohnanhängern 40 Quadratmeter große Wochenendhäuser erlaubt sind, solange sie vorne eine Deichsel stehen haben. So, seitdem gibt es den Wildwuchs an Nord- und Ostsee, dass jeder Campingplatz sagt, scheiß drauf, Entschuldigung, ich werde das gerade gleich löschen, gibt es einfach die Möglichkeit, alle Plastikbomber runterzuräumen und Wochenendhäuser aufzustellen und den Ferienhausanbietern knallharte Konkurrenz ohne Baugenehmigung zu machen.
Ja.
Solche Punkte laufen dann wieder und deswegen wundert es mich, dass es bei Ihnen nicht passt. Übrigens darf ich Ihnen noch eine Information geben. Unser Facharchitekt im Bundesverband Mikrohaus, das ist der Aristide Hamann, selbst aus Hohwacht kommend. Ich habe gerade gestern mit ihm nochmal Rücksprache gehalten. Er ist für einen Hof in Lentförden momentan dabei, eine Bauvoranfrage zu stellen und ist da genau auch in der Diskussion, was den Außenbereich angeht. Das ist aber am Laufen und da ist er gerade dabei. Also es sind Aktivitäten schon dabei und ich denke, wir sollten doch sehen, ob wir da nicht was auf die Reihe bekommen. Ja. Letztendlich die Frage ist ja, welches Potenzial steht dort im Raume, was man auch wirklich also als Fanal nach draußen setzen kann, wenn Sie sagen, 35 Millionen Euro ist schon da. Wie groß kann das Potenzial sein?
Also wenn man sieht, wie die Steigerung gerade in den letzten 3 Jahren war, dann würde ich es verdoppeln für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Auf jeden Fall. Denn wenn man nochmal schaut, was zieht denn die Leute auch ins Binnenland? Also nochmal, das Binnenland ist ja vor allem das große Potenzial, was wir noch ausschöpfen können. Die Küsten sind bedient, weitestgehend. Ja. Aber es ist eben die Landschaft, es ist vor allem auch die Gastfreundschaft. Und es sind die Vermieter, es sind die Menschen, die authentischen Menschen auf den Betrieben. Es ist das Erfahren der Landwirtschaft an sich. Das ist das auch gerade für Familien das große Potenzial, dass die Kinder frei laufen können. Wenn wir die Familien aus den Großstädten sehen, ja, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, ist für die eine Besonderheit, dass sie einfach losrennen können, dass die Hühner da nebenbei laufen, das Pferd ist im Stall, auf der Koppel. Dieses Erlebnis und dann auch noch in Verbindung das Ganze mit Cafés und Direktvermarktung. Auch das, frisch vom Hof die Lebensmittel zu beziehen, da auch da ist ein großes Potenzial, was ausgenutzt werden kann und sollte.
Okay, und ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort. Also wir sollten mal sehen, dass wir gemeinsam öfter mal ins Gespräch kommen und mal sehen, ob wir nicht irgendwas hinkriegen, dass wir das Innenministerium bearbeiten können im positiven Sinne. Da sitzen ja auch Menschen, die das sicherlich auch verstehen können, was so an Möglichkeiten und Perspektiven für das Land zum Vorteil sein kann.
Ja, aber man muss sie mitnehmen, denn das ist diese Schreibtischattentäter, manchmal muss ich leider sagen, die sehr, sehr in ihrem Tunnel leben und immer gar nicht wissen, was draußen los ist, was da passiert. Die muss man an die Hand nehmen, dem muss man es zeigen und die muss man dann überzeugen. Aber das werden wir zusammen, denke ich, gut schaffen können.
Das ist aber genau das Problem bei Tiny House. Ich kenne das ja nur zu Genüge. Da kommt irgendein privater Mensch auf den Trichter. Jetzt möchte ich mal mit dem Bürgermeister sprechen, in der Hoffnung, dass er als Sozialist dann erzählt, pass auf, ich weise dir ein Grundstück zu, und zum Bauamt geht und sagt, ich möchte eine Baugenehmigung für ein Tiny House haben. Dann weiß ich ja, was kommt. Da kommt der Bauamtsmitarbeiter und sagt, was ist denn Tiny House? Ja, das ist ein Haus auf Rädern. Und denkst du, Haus auf Rädern, Haus, das ist ein Wohnwagen, die alte Spinne, die will für einen Wohnwagen eine Baugenehmigung haben. Also es gibt ja so viele verwirrende Denkensweisen über Tiny Houses. Das Wording ist manchmal ganz entscheidend, aber ich glaube, daran können wir arbeiten. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen in Medias Res und sehen mal zu, dass wir das Innenministerium bearbeiten. Ich glaube, wir haben eine gute Chance. Und wenn wir einen Mann, wir haben ja zumindest in der FDP einen großen Mann in Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki. Ja. Und ich weiß, dass der pragmatisch denken kann. Ich kenne ihn persönlich und vielleicht kriegen wir da gemeinsam was auf die Reihe. Ja. Frau Preißler-Jebe, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Es war sehr schön, wie wir uns gegenseitig hochgefahren haben, um es uns wieder runterfahren. Vielen, vielen Dank und ganz herzliche Grüße nach Rendsburg.
Ich bedanke mich. Danke. Tschüss.
So, das war das Interview mit der Rechtsanwältin Lena Preißler-Jebe vom Bauernverband Schleswig-Holstein. Und wie massiv Innenministerium, Landkreis, aber auch die Landräte persönlich und die Leiter der unteren Bauaufsichten mit zweierlei Maß messen, sehen wir ja an Campingplätzen, wo Hunderte von Menschen illegal leben, aber da hält man den Rand. Und deshalb werden wir uns weiterhin mit dem Thema beschäftigen, den Finger in die Wunde legen und auch den Landräten und auch dem Innenministerium sagen, so geht es nicht. Und wenn ihr ständig auf dem Laufenden bleiben wollt, was da passiert, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Das passiert ja mittlerweile seit 4 Jahren, alle 14 Tage, pünktlich jeden zweiten Montag 8 Uhr. Ja, und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.